hoffe, ihr könnt mich hören. Wir haben ein bisschen technische Probleme, was der Ton angeht. Herzlich willkommen euch hier zu Hause, euch hier im Saal. Schön, dass ihr da seid oder eingeschalten habt. Also falls es noch ein bisschen hallig ist, das liegt daran, dass wir gerade das mit dem Raummikro aufnehmen und nicht über die Anlage. Das funktioniert gerade nicht. Also bitte ich um Entschuldigung und ich hoffe, ihr könnt trotzdem was hören. Und sonst müsst ihr noch ein bisschen lauter drehen. Ich verspreche, dass ich dann nicht brülle werde zwischendurch. Gut, ich würde gern beten zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und wir strecken uns aus nach deiner Gegenwart. Und ich bete jetzt echt, dass du einfach das hinkriegst mit dem Ton, dass deine Botschaft einfach ankommt und nicht aufgrund von technischen Problemen gestoppt wird. Jesus, ich danke dir für jeden, der hier jetzt auf und Matt und Maaßen, die da im Rödeln sind und gucken, wie man es hinbekommt. Und ich bete jetzt aber echt auch für deine Ruhe und Konzentration. Jesus, ich danke dir für den Lobpreis. Ich danke dir, dass du unsere Herzen füllst einfach mit Musik und Freude und dass dir das auch am Herz liegt. Und ich lege jetzt diese Zeit der Botschaft in deine Hand und bete, dass du deine Worte in meinen Mund legst und einfach auch ein Hörer und ein Versteher gibst, das, was du einfach sagen möchtest zu jedem Einzelnen. Amen. Ja, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, auf die ich gestoßen bin oder habe natürlich gebetet und was ist dran und so weiter. Und dann war diese Geschichte da, habe ich in der Bibel, wo ich sie aufgeschlagen habe, genau die Geschichte gefunden. Und ich glaube, die spricht einfach in unsere Zeit, vielleicht auch in unsere Gemeindesituation oder für dich zu Hause, der du jetzt noch nicht live hier im Wendepunkt warst, denke ich, hat die auch was zu sagen. Und die möchte ich euch vorlesen. Das ist im 2. Könige Buch 18, Kapitel 18, 13 bis 20, für die, die mitlesen möchten. Und das Könige Buch, da gibt es ja, welche, die sich in der Bibel auskennen, im Neuen Testament, gibt es die Evangelien, da gibt es gleich mehrere davon, die zum Teil die gleiche Geschichte erzählen. Und im Alten Testament gibt es das eben auch, also das Buch der Könige. Da steht die Chroniken daneben und so ist diese Geschichte auch eben in mehrere Passagen zum Teil übersetzt. Bei manchen gibt es eben ein bisschen mehr drumherum und bei anderen weniger. Genau, große Vorrede, jetzt geht's los. 2. Könige 18, 13 bis 20. Genau. Im 14. Jahr von König Hiskias Herrschaft griff König Sanherib von Assyrien alle befestigten Städte in Juda an und eroberte sie. König Hiskia schickte dem König von Assyrien folgende Botschaft nach Lachisch: Ich habe falsch gehandelt, ich zahle dir, was du verlangst, wenn du nur wieder umkehrst. Daraufhin forderte der König von Assyrien 300 Talente Silber und 30 Talente Gold von ihm. Um diese Summe aufzubringen, brauchte König Hiskia alles Silber aus dem Haus des Herrn und der Schatzkammer des Palastes. Sogar das Gold von den Türen am Tempel des Herrn und von den Türpfosten, die er selbst mit Gold überzogen hatte, ließ er abschlagen und händigte alles dem assyrischen König aus. Trotzdem befahl der König von Assyrien seinem Heerführer sowie dem obersten Verwalter und dem Mundschenk, mit einem riesigen Heer von Lachisch aus gegen Jerusalem zu ziehen. Die Assyrer lagerten an der Wasserleitung am oberen Teich, der auf dem Weg zu jenem Feld liegt, auf dem Wäsche gebleicht wird. Sie verlangten nach dem König Hiskia selbst, doch es kam der Palastverwalter Eliakim, der Sohn von Hilkia, der Hofschreiber Shebna und der königliche Kanzler Joach, der Sohn von Asaph, zu ihnen. Sanherib bedrohte Jerusalem. Der oberste Mundschenk redete zu ihnen: Berichtet Hiskia, so spricht der große König von Assyrien. Auf wen vertraust du, dass du dir so sicher bist? Glaubst du Kampfkraft und zahlenmäßige Stärke durch bloße Worte ersetzen zu können? Auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich erhebst? Amen. Eine Geschichte von Hiskia. Hiskia war ein König von Juda und der hat in der Zeit gelebt, also wer das weiß, die Juden, die wurden von den Babyloniern oder das Volk Israel wurde eingenommen und verschleppt nach Babylon. Und es gab eben zwei Reiche, einmal das Jüdische und eben das Volk Israel. Und das Volk Israel, das wurde bereits von den Assyrern nach Babylon verschleppt. Und Hiskia war quasi noch König von Juda in der Zeit danach, nach der Verschleppung. Und jetzt ist die Frage, wer war der Hiskia? Also was war das für eine Person? Im Buch Könige, da ist es immer so, dass die Könige bewertet werden, nachdem, ob sie Gott treu waren oder nicht. Und es kommt immer ziemlich am Anfang, heißt es, der war Gott treu oder der war Gott untreu. Und die meisten von den Königen waren untreu. Es gab nur wenige, über dessen Leben die Historiker oder die Bibel da geschrieben haben, der war Gott treu. David gehört zum Beispiel dazu. Und Hiskia gehört da auch dazu. Da steht auch drüber, dass er ein König war, der Gott treu war, ganz wie David in allem, was er tat. Aber von dem König, da hören wir jetzt, dass der aufgrund ein Deal eingegangen ist mit den Babyloniern, den Tempel abgebaut hat, demontiert hat, nur dass die Babylonier Ruhe geben. Und ist die Frage jetzt, wer war der wirklich, dieser Hiskia? War der so der Heilige? Hat sich mir zumindest die Frage gestellt. Und ich habe mir das mal angeguckt, wer denn der Vater von Hiskia war. Man sagt ja manchmal so umgangssprachlich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und der Vater von Hiskia, das war Ahas. Und über dessen Leben steht ganz klar, der tat nicht, was Gott gefiel. Und das äußert sich bei diesem Ahas, also beim Vater von Hiskia folgendermaßen, indem er alle fremde Götter um ihn herum sehr spannend und interessant fand. Und alles, was er so finden konnte, an fremdem Götzenkult integriert hat in Juda und verlangt hat, dass quasi diese Götze angebetet werden. Eine Situation zum Beispiel, als er eben auch mal einen Deal gemacht hat mit den Assyrern, kommt er in das assyrische Reich und findet einen Altar und den findet er besonders schmucke und schön und lässt den nachbauen neben den Tempel und darauf sollte dann geopfert werden. Das war aber nicht alles. Das ging so weit, dass er am Schluss, heißt es, dass er den Tempel verschlossen hat. Und das äußert sich darin, dass quasi gar nichts mehr geopfert wurde in dem Tempel zur Zeit von Ahas. Und nur noch Götzekult gemacht wurde. Er hat Höheheiligtümer im ganzen Land eingeführt, wo eben auch die Götter von den Völkern drumherum verehrt werden sollten. Und er hat irgendwie auch immer wieder so nach dem geguckt, was andere so um ihn herum machen. Was den Aramäern geholfen hat, dieser Gott, der hilft bestimmt auch den Judäer. Und deshalb hat er eben auch geschaffen, dass man den dann auch anbeten soll. Das war aber nicht alles. Er hat auch, heißt es drin, sogar einer seiner Söhne geopfert, durchs Feuer gehen lassen. Auch ein Götzenkult, ein bestialischer Götzenkult. Und der Hiskia, der war eben nicht dieser Sohn, aber einer der Söhne von Ahas. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, also wenn man so aufwächst, da ist Missbrauch drin, ganz eindeutig, also ein Vater, der sein Kind opfert, aufgrund von irgendeinem Götzekult, das macht, glaube ich, auch was mit seiner Geschwister, könnte ich mir vorstellen. Missbrauch, er hat sicherlich keine einfache Kindheit gehabt, könnte ich mir vorstellen zumindest. Und das Krasse ist, dass er jetzt eigentlich in dieser Situation seinem Vater ziemlich nahe kommt, indem er auch einen Deal mit der Assyrer eingeht. Obwohl der Vater, das muss man dazu sagen, die gleiche Erfahrung gemacht hat, die Hiskia jetzt auch macht. Der hat nämlich einen Deal mit der Assyrer eingegangen, der ging eine Weile gut, bis Judas bedrängt wurde von allen möglichen anderen Völkern um es herum. Und dann hat er die Babylonier angerufen, der Bundespartner, und die sind gekommen und haben sich feindlich gegen ihn gestellt. Also er hat eigentlich, hätte jetzt Hiskia wissen müssen, dass ein Deal mit der Babylonier nicht immer sich auszahlt. Ich habe es schon vorweggenommen, Hiskia ist es ein Mann Gottes. In der Bibel wird ganz klar gesagt, Er tat, was in den Augen Gottes recht war, ganz nach David. Und das, was eben Hiskia ausgezeichnet hat in seiner Dienstzeit, das wird auch aufgeführt. Er hat erstmal gebrochen eigentlich mit der Familiebande, mit der Tradition vom Papa, der die Götze verirrt hat, indem er alle Götze abgeschafft hat. Er hat wieder das Volk auf Gott, auf den lebendigen Gott ausgerichtet. Er hat geschaffen, dass man wieder der Zehnte abgibt. Er hat den Tempel wieder hergestellt. Er hat also auch die Strukturen geschaffen, dass wieder diese Anbetung Gottes in Gang kommt. Und dann ist es interessant, dass das Auswirkungen gehabt hat aufs soziale Leben vom ganzen Volk. Durch die Einführung vom Zehnte und indem die der Zehnte gegeben haben, haben die plötzlich reiche Ernte gehabt. Die haben übrig gehabt. Die haben Kornspeicher bauen müssen, weil sie so viel plötzlich übrig gehabt haben. Ihnen ging es also sozial gut. Er hat militärische oder politische Erfolge errungen. Er hat sich von den Assyrern gelöst. War selbstständig, was echt ein Novum war zur damaligen Zeit, weil das eine richtig mächtige Macht war, aber er hat es hinbekommen mit Gottes Hilfe, hat eben gesiegt in Kriege. Und dann heißt es über dem, was Hiskia tat, dass das Wort Gottes sich verbreitet hat. Also er hat Gott wieder Raum geschaffen in seinem Land. Und das kennzeichnet Hiskia. Und dann kommt eben dieser Bruch, von dem wir gelesen haben und wo ich jetzt den Fokus drauf gelegt habe. Und das ist dieser Satz: In dieser Zeit brach Hiskia von den Türflügeln des Tempelraums des Herrn und von den Pfosten, die Hiskia, der König von Juda, überzogen hatte, das Gold ab und gab es dem König von Assur. Das ist ein Bruch einerseits mit Gott. Er baut eigentlich das, was er mühevoll aufgebaut hat, was Erfolg hatte, in alle Gebiete, gegen diesen Strom um ihn herum, gegen das, was eigentlich alle anderen Völker gemacht haben. Ein ganz kleines Volk konnte sich halten gegen Assyrien und hat Reichtum gehabt, hat Macht, hat Stärke gehabt. Das bricht er jetzt ab, was er selber eigentlich auf dem Herzen gehabt hat, aufzubauen, fängt er an abzubrechen, indem er, und das ist sinnbildlich, er hat den Tempel wieder aufgeschlossen, heißt es in der Bibel an anderer Stelle. Den Tempel, den sein Papa verschlossen hat. Und ich denke, in dem Zug hat er ihn auch noch schön gemacht, hat den mit Gold die Eingangstüre versehen und so weiter. Also Hiskia bricht mit dem, mit seiner eigenen Glaubenserfahrung eigentlich, die er schon längst gemacht hat in dem Moment. Handelt gegen seine Überzeugungen. Und das Interessante oder auch, was mich da angesprochen hat oder mich auch gewarnt hat, ist das, dass Hiskia eigentlich ein erfahrener Mann Gottes ist. Ein Mann Gottes, der auch so betitelt wird. Und der lässt sich zu so einem Schritt hinreißen. Dann heißt es, in dieser Zeit passiert es. In dieser Zeit, wo die Babylonier eben die jüdische Städte um ihn herum, um Jerusalem herum Angriff haben, Erfolg gehabt haben, gedrängt haben und plötzlich vor der Tore Jerusalem stehen. In dieser Zeit passiert es, dass er diesen Deal mit der Babylonier angeht. Und in dieser Zeit, das ist jetzt eben diese andere Stelle, nicht in der Könige, da ist nämlich von diesem Bruch gar nicht die Rede, interessanterweise in der Chronike oder bei Jesaja gibt es auch eine Stelle, wo diese Situation beschrieben wird. Da ist nicht die Rede von diesem Deal mit der Babylonier. Aber dieser Deal mit der Babylonier ist auch außerbiblisch festgehalten. Also das hat wirklich stattgefunden zur Zeit Hiskias, da kann man davon ausgehen. Und in dieser Zeit steht in der Chronike, wie er im Volk, was er für eine Rede im Volk gehalten hat, wo die Babylonier vor der Türe stehen. Und da heißt es in 2. Chronike 32,7: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Machtvolle Worte. Und wenn man den Background kennt von diesem Bruch, der da wohl passiert ist, mit diesem Deal mit der Babylonier, den er davor angegangen hat, dann fand ich das interessant, wie man doch fromm weitermachen kann, wodurch eigentlich der Tempel, der eigene Tempel, den man aufgebaut hat, schon abgebrochen ist zur Hälfte. Das scheint zu funktionieren. Und interessanterweise hat es sogar das Volk angesprochen. Die waren erstmal motiviert. Was war der Grund, weshalb Hiskia diesen Deal mit der Babylonier eingegangen ist? Ich glaube, das ist wichtig, da mal drauf zu gucken. Aber es steht nicht so in der Bibel. Wir können nur spekulieren aufgrund von Dingen, die sich da ereignet haben. Ein Gedanke, der mir kam, war, vielleicht war es der Erfolgsglaube, der sich bei ihm eingeschlichen hat. Ganz so mit meinem Gott springe ich über Mauern. Ein Erfolg nach dem anderen hat Hiskia eingefahren mit Gott an seiner Seite. Er hat erlebt, wie das Volk Israel, weil sie so abtrünnig waren, solche Sünder waren, von der Babylonier eingenommen wurden. Er hat es erlebt. Aber ihm passiert das nicht, weil er ist mit Gott, Gott ist auf seiner Seite. Er erlebt doch einen Triumph nach dem anderen. Und jetzt kommt nämlich der Bruch in diesem Erfolgsglaube. Die Babylonier nehmen plötzlich eine Stadt nach der anderen ein. Und jetzt gibt es für ihn zwei Möglichkeiten. Er kann sich überlegen, in diesem Erfolgsglaube habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich gesündigt? Haben wir gesündigt? Oder er kann zu dem Schluss kommen, es funktioniert nicht. Gott hat unsere Zeit im Stich gelassen, egal wie. An uns liegt es ja nicht, weil wir sind ja schön fromm. Und jetzt müssen wir uns halt woanders Hilfe suchen, wenn Gott nicht mehr funktioniert. Denn im Erfolgsglaube, der hängt eben am Erfolg und nicht an Gott. Der hängt daran, dass es mir gut geht in meinem Leben. Und in dem Punkt, wo es mir plötzlich mal schlecht geht, wo ich bedrängt werde, da funktioniert mein Glaube nicht mehr. Und dann suche ich mir eine andere Lösung, um eben wieder diesen Erfolg zu kriegen, den ich mit Gott schon erlebt habe. Mit meinem Gott springe ich über Mauern, das stimmt. Und das ist ja auch wahr, die Geschichte von Hiskia. Was ist aber, wenn ich mal oben hängen bleibe? Ist mein Glaube dann weg? Oder darf Gott auch mir in einer Niederlage, in Bedrängnis mein Gott sein? Der Glaube an Erfolg ist jedenfalls nicht der Glaube, den mir durch Jesus lebt und erlebt. Das ist was, was feststeht. Er begegnet uns dort, wo es klemmt, wo Bedrängnis da ist, aus welchem Grund auch immer. Aber das könnte ein Grund gewesen sein, weshalb er dann sich eben andere Mittel gesucht hat, zum Erfolg zu kommen. Der nächste Grund, wo ich mir überlegt habe, war vielleicht einfach, dass die Angst plötzlich auf dem Thron saß. Der ist ziemlich dicht da dran, an dem ersten Punkt vielleicht. Aber ich glaube, es ist entscheidend, jeder hat Angst in so einer Situation, denke ich. Wenn die durchmarschieren und es gibt keinen Stopp. Aber die Frage ist, sitzt die Angst auf dem Thron? Und wenn sie auf dem Thron sitzt, dann ist es nämlich so, dass sie meine Entscheidungen trifft. Dass ich aus Angst reagiere und dann das nächste Beste nehme, was helfen könnte. Das könnte eine Rolle gespielt haben bei ihm. Und es ist natürlich einfach jetzt zu reden, hier im Wendepunkt, schön und gut. Wir haben ein bisschen Bedrängnis durch Corona, der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht gibt es auch persönliche Dinge, wo einen stark bedrängt und, oder Ängste, die wirklich existenziell sind, die ich jetzt gerade nicht erlebe. So von außen kann man schön über Angst reden und predigen und alles. Aber wenn man in der Patsche sitzt, dann sieht es anders aus. Und Hiskia selber, der saß definitiv in der Patsche. Die Babylonier, das war eine reelle Gefahr. Das war, alles um ihn herum hat gegen ihn gesprochen. Und das wird ihm dann nachher auch die Botschafter ihm unter die Nase reiben, sollte es euch anders gehen wie der andere Völker, wie der andere Städte. Wir nehmen die ein, eins ums andere. Welcher Stimme gebe ich Raum? Ist nur noch die Angst da? Das ist die lauteste Stimme, die ich wahrscheinlich so in mir dann habe, wenn ich Angst habe. Ist das das, was dann automatisch quasi meine Entscheidungen trifft und mir vorgibt, wie ich zu handeln habe oder nicht? Schaffe ich es noch, über meine Angst zu reflektieren, in Distanz zu treten dazu, zu gucken, was ist jetzt da dran? Ich habe zwar Angst oder nicht. Manchmal geht es noch, aber es gibt Punkte, wo man es auch nicht mehr schafft. Aber bleibe ich bei meiner Angst oder wende ich mich dann Gott zu und sage, Herr, ich habe Angst. Ich will jetzt auch keinen Fehler machen. Ich will nicht aus Angst reagieren. Ich will, dass du auf dem Thron sitzen bleibst. Das wäre zumindest ein Gebet, wo man dann beten könnte, bevor man einfach der Angst freien Lauf gibt. Der nächste Punkt, wo mir noch kam, ist die eigene Prägung. von Hiskia. Kann man jetzt spekulieren. Wir haben seinen Vater, der ist jetzt hier groß im Hintergrund, gehört, was das für einer war. Und oft ist es so, dass wir einfach geprägt sind. Und ich bin selber Papa und ich weiß, dass leider Dinge, negative Dinge von mir auf meine Kinder übergegangen sind. Und das ist nicht mal nur so Erziehung, das ist vielleicht auch in einem drin. Ich bin zum Beispiel sehr aufbrausend, erlebe das jetzt auch bei meinen Kindern zum Teil. Und was soll ich ihnen dann sagen? Hör auf da damit, mit dem, was mir selber plagt und wo über mich kommt manchmal. Prägungen, die lassen sich nicht einfach abschütteln. Vielleicht ist es bei Hiskia ja dieses auf die andere Völker gucken, auf andere Menschen gucken, was Ahas auch gemacht hat. Bei ihm kam Götzendienst raus. Bei Hiskia kam im Moment in der Anfangszeit alles andere raus, wie jetzt Götzendienst. Aber vielleicht war eben dann das Geschmeichelte, das, dass man Erfolg hat und so weiter. Vielleicht war das das, was ihn tragen hat. Verlässt er sich auf seinen Verstand, auf seine Kraft, seine Stärke? Es wird berichtet, dass er die Stadtmauern festgemacht hat und all die Dinge. Er hat für Sicherheit gesorgt. Auf was verlässt er sich? Egal, was jetzt der Grund war, entscheidend ist, was das Resultat dessen war, dass er sich darauf eingelassen hat, der angstfreie Lauf gegeben hat, der Erfolg neu gesucht hat oder eben seiner Prägung freien Lauf gelassen hat, wie auch immer es dazu kam. Das Resultat ist ein beschädigter Tempel, eine sicherlich geschädigte Gottesbeziehung oder auch Biografie, fromme Biografie bei ihm, dass er plötzlich ganz anders handelt, wie er eigentlich ist, und ein Feind, der reicher geworden ist. Tatsächlich mit dem Gold und mit dem, was er der Assyrer in Rache geworfen hat und an Macht und Stärke gewonnen hat. Und die Situation ist die, dass es ihm alles andere als besser gegangen ist. Sondern in seiner Situation, seine Situation war noch misslicher. Ich denke auch dieser Bund, wenn jemand eben nicht Treue im Sinn hat, sondern Eroberung im Sinn hat, wie die Babylonier, ist auch ein Eingeständnis dessen schon, dass sie ohnmächtig sind eigentlich. Auch das hat den Feind gestärkt. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht täuschen. Ich glaube auch, dass das wirklich das ist, was aktuell auch in unsere Situation reinsprechen will. Da, wo wir denken, wir brechen jetzt mit Gott aus irgendeinem Grund, weil es uns jetzt gerade nicht so gut geht, da wird es uns auf die Füße fallen. Es wird nicht besser werden und der Feind wird stärker werden in unserem Leben. Das ist ein Fakt, ein geistlicher Fakt. Und interessant ist auch, dass man da in der Auslegung sich nicht ganz einig ist, wie viel Zeit da verstrichen ist zwischen diesem Bund mit der Babylonier, den Hiskia geschlossen hat, und diesem, dass sie vor der Tore Jerusalem gestanden sind. Weil da in dem Urtext ist da wie eine Lücke oder so, und das lässt Spekulationen freien Raum. Vielleicht hat es ja sogar 2 Jahre gehalten. Das ist durchaus möglich. Aber dann kam es und sie sind plötzlich, haben sie sich an den Bund nicht mehr gehalten. Und das kann bei uns auch so sein. Wir machen Abstriche in der Zeit an unserem Leben, an unserem geistlichen Leben, wenn wir denken, alles andere ist wichtiger. Und es geht eine ganze Zeit gut. Und Hiskia konnte sogar noch tolle Rede schwingen vor dem Volk, glaubensvolle Rede. Und irgendwann fällt es uns auf die Füße, weil der Feind bereits gestärkt wird dadurch. Die Geschichte bleibt aber nicht in dieser misslichen Situation stehen, und das ist das Gute für uns. Es bleibt nicht dabei, dass Hiskia wehrlos den Assyrier ausgeliefert ist. Ja, der Feind gestärkt, Gottesbild liegt, der heilige Schein liegt am Boden, das Gottesbild, seine Beziehung ist gestört. Alles ist schlimmer geworden. Es bleibt nicht dabei. Wo ist der Ausweg von Hiskia? Das habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, aber ich erzähle es euch. Die Geschichte geht nämlich weiter. Hiskia sucht nach dieser Drohgebärde, nämlich neu Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, sucht er neu aus. Nachdem die Assyrer sich nicht dran gehalten haben an dem Bund, nachdem sie vor ihnen gestanden sind, mit allem Möglichen gedroht haben. Und 2 Punkte, man könnte jetzt sagen, okay, super, Gott suche, fertig, Predigt fertig, ja, das sollte ich jetzt halt in meiner Situation mal machen. Aber wenn man in die Geschichte mal genau reinguckt, da sind zwei Punkte drin, die ich glaube ganz, ganz wichtig sind. Und die will ich euch noch hervorheben. Einerseits, der erste Punkt ist, er sucht Gott nämlich nicht irgendwo, der Hiskia. Er betet nicht einfach mal so zu Gott um Hilfe, sondern er geht in den Tempel. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Weil er geht in den Tempel, den er zerstört hat, in diesem Bund. Und ich stelle mir das bildlich vor, er geht da durch diese Türflügel, die er abgerissen hat, wo das Gold fehlt, guckt und sieht die Schande. Er geht in den Tempel rein, kein Schmuck mehr da, weiß nicht, wie das Gebäude dann ausgesehen hat, alles Gold weg, alles Silber weg. In diesem Tempel sucht er Gott und er findet ihn. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz starkes Bild, weil der Ort, wo unser Fehlverhalten Gott gegenüber ist, das ist der Ort Gottes. In dieser Geschichte, aber auch in der geistlichen Wirklichkeit. Das ist das, was Jesus verkörpert in unserem Leben. Dass wir eben nicht einen Bogen darum machen, das hätte er nämlich auch machen können. Hiskia hätte jetzt sagen können, also in den Ort meide ich, weil der ist mir peinlich und da ist Scheitern und so. Ich gehe lieber jetzt in meinen schönen Palast oder ins letzte Zimmer, wo vielleicht nur einigermaßen gut aussieht, das mich bloß nicht daran erinnert, an das, was ich verbockt habe mit Gott. Und da bete ich zu Gott, weil das passt besser zu meinem frommen Gefühl und zu dem. Und manchmal handeln wir vielleicht auch so, dass man nicht in die Gemeinde geht, wenn man Mist gebaut hat oder irgend sowas, weil man denkt, ja, weil es einem unangenehm ist. Und das ist eigentlich eine Flucht vor dem eigenen Fehlverhalten, eine Flucht vor dem, wo ich einen Bruch hatte mit Gott. Und Gott lädt Hiskias geht da selber in diesen Bruch wieder rein und sucht dort Gott. Und das ist die Botschaft. In den Bruch reinzugehen, er stellt sich seinem Fehlverhalten. Stellt sich aber nicht nur vor sein Fehlverhalten, sondern stellt sich vor Gott. Und das ist der Weg, den Jesus uns gibt. Der lebendige Tempel Gottes ist jetzt letztlich Jesus, wenn man so will. Da hat Gott leibhaftig drin gewohnt in ihm. Und dieser Tempel stand nicht länger auf dem Zion, sondern auf Golgatha. Muss man sich vielleicht mal bewusst machen. Auf dem Scheiterhaufen der Welt, auf dem, wo die ganze Welt und alles Gott bespuckt hat. Da steht der Tempel Gottes, die Gegenwart Gottes. Und er spricht zu dem Schächer neben ihm am Kreuz, der auch verurteilt ist, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist der Ort der Wiederherstellung. Ist nicht der Ort der schönen, frommen Welt. Und ich denke, wir sind in der Gefahr, manchmal vor Sünde zu flüchten, auch im Religiösen. Das hat Hiskia gemacht mit der Mahnpredigt, das kann ich machen mit dem Lobpreis, obwohl Lobpreis wirklich super ist. Und ich finde es auch toll, da ist Gottes Gegenwart. Aber ich kann auch vor was fliehen, was eigentlich in mir kaputt ist und in ein schönes Gefühl reinfliehen. Und dann wird es nicht lang halten. Und ich glaube, Hiskia hatte genug von dieser Mahnrede. Er wollte einfach lebendige Beziehung mit Gott wieder. Und deshalb geht er in diesen Bruch rein und erlebt es dann auch. Das ist der Punkt. Er geht zum Ort seines Fehlverhaltens. Aber das ist nicht der einzige Punkt. Er sucht geistliche Gemeinschaft. Das war nämlich nicht das Einzige, dass er in den Tempel gegangen ist und Gott um Hilfe gebeten hat. Sondern er hat auch Leute zu Jesaja geschickt, die gesagt hat, geh zu diesem geistlichen Führer, bet, dass der mit einsteht dafür. Und Jesaja hat nachher eine ganz entscheidende Rolle in der Geschichte, in diesem Ausweg. Denn es reicht Hiskia nicht das persönliche Gebet, die persönliche Buße, er braucht auch die Ermutigung. Und da kommt Jesaja ins Spiel. Die Babylonier lassen natürlich nicht nach mit Briefe und Drohgebärde und alles und er wird scheitern und alles nicht so erbaulich. Und dann kommt aber Jesaja, der schon prophetisch das Gebet hört, was Hiskia gesprochen hat. Da kommt er und ermutigt ihn. Und ich glaube, so geht es auch uns. Auch wir brauchen geistliche Gemeinschaft. Gerade in Zeit, wo Bedrängnis ist, wo wir herausgefordert sind, wo wir vielleicht einen Bruch tun mit Gott aufgrund von Druck und allem, wo uns geistliche Leben immer so wichtig erscheint. Gerade dann, wenn ich da wieder rauskommen will, da brauche ich geistliche Gemeinschaft, bin ich mir sicher. Und das ist auch eine Erfindung Jesu, Gemeinde. Er hat Gemeinde nicht nur ins Leben gerufen, weil er gern sich mit Zahlen brüstet, weil mehr Leute irgendwie die Stühle dann besetzen. So war Jesus ja gar nicht. Der hat vor 5000 gepredigt und ihm war es wichtiger, dass Leute zum Glauben gekommen sind, wie dass sie einfach da waren. So, ihm geht es um echte Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe einfach in dieser Zeit, dass wir Gemeinschaft suchen. Hiskia war ein Mann Gottes, heißt es da. Und den Satz fand ich ganz interessant, diese Übersetzung da. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon, ihm nachzufolgen. Das ihm anhängen, das ist das gleiche Wort wohl, wie in der Bibel verwendet wird für das, dass ein Mann an seiner Frau hängt im Alten Testament. Er hing an Gott. Und so wie es bei unserer Ehe ist, das ist nicht immer so, dass das konfliktfrei geht. Aber wenn man dran festhält, dran arbeitet, dann wird es so sein, dass es ein Gewinn ist für beide. Und so ist es in dieser Beziehung zu Gott eben auch. Hänge ich an ihm, suche ich ihn, dann auch, wo ich gescheitert bin. Gibt es da was in mir, wo eben nach dieser lebendigen Beziehung zu ihm schreit und nicht nur nach frommem, religiösen Getue? Jesaja war eben nicht fehlerlos. Das ist was ganz Entscheidendes. Und ich glaube, ein Kennzeichner von einem Mann oder einer Frau Gottes ist nicht Fehlerlosigkeit. Das sieht man an der Stelle schon. Schon im Alten Testament nicht, im Neuen erst recht nicht. Sondern ein Kennzeichen von einem Mann und einer Frau Gottes ist der Umgang mit seinen Fehlern. Nämlich, dass er mit seinen Fehlern sich an Gott hängt. Trotz Fehler. Ihn sucht, im Fehler ihn sucht und den Ausweg sucht. Ihn als Erlöser und Retter anruft. Und wir, ich bin mir überzeugt, wir sind Männer, viele von uns sind Männer und Frauen Gottes. Und die Jesus noch nicht kennengelernt haben, weil Jesus ist letztlich der Ausweg. Und ohne ihn werden wir nicht eine lebendige Beziehung zu Gott hinbekommen. Die lade ich einfach ein, dass er einfach Jesus kennenlernen, zu ihm sprechen und sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich weiß, dass mein Leben nicht toll fromm ist oder irgendwas, aber du wirst ihn kennenlernen, weil er lebendig ist. Und wir, wem zollen wir Tribut in dieser Zeit, in der wir leben, in der Corona-Zeit, beim Homeschooling, bei allem, Hauptsache Ruhe endlich mal, oder wir vertiefen uns in Arbeit. Beim Online-Gottesdienst fällt es nicht auf, wenn man nicht reinklickt. Es geht nicht darum, reinzuklicken, nur dass man eine Zahl mehr hat, aber es geht darum, Teil der Gemeinde zu sein. Wirklich echte Gemeinschaft zu leben. Oder bei den ganzen Gebetskreisen, wo man anbietet, das habe ich mir echt auch schon überlegt, das ist spärlich, wie da besucht ist. Auch das ist, glaube ich, nicht das Leben, das uns Jesus eigentlich bereitet. Und ich glaube, wir brauchen geistliche Gemeinschaft, weil es alleine nicht reicht. Und ich erlebe es selber so. Bin nicht immer schön fromm eingestellt, wenn ich der Gebetskreis mich reinklick. Aber oft ist es so, dass die Gebete der anderen mich aufbaut. Und vielleicht geht es dir auch gar nicht so, dass du sagst, bei mir läuft jetzt alles super gut, ich brauche das eigentlich nicht, ich habe vielleicht auch meine eigenen Kreise und alles. Aber wenn du hier in die Gemeinde gehst und dich dazugehörig fühlst, dann ist das auch eine Aufgabe von dir, hier Verantwortung zu übernehmen. Und Jesaja war zum Beispiel so einer, der Verantwortung übernommen hat für das jüdische Volk. Und vielleicht ist es dann deine Rolle, dass du ein Jesaja bist, der andere ermutigt. Weil wenn das Jesaja nicht gemacht hätte und gesagt hätte, mir geht es eigentlich recht gut mit meiner Frömmigkeit, dann wäre Hiskia vielleicht allein geblieben. Und vielleicht ist das auch ein Stück, ein Abbruch vom Tempel Gottes, den er dir geschenkt hat in der Gemeinde. Dass du anfängst schon, das Gold, das du eigentlich auch selber weißt und erlebt hast, abzuschlagen. Ich glaube, wir sind herausgefordert in der Zeit, das ist keine Frage. Und ich glaube auch, die Situationen sind total unterschiedlich. Bei der einen ist total Land unter, den anderen geht es gut. Manche sind mit Homeschooling und allem so und einem Stresslevel. Aber ich glaube, gerade in der Zeit brauchen wir eigentlich Gott und einen Erlöser und jemand, der Ruhe und Friede reinbringt, einen Friedefürst. Und wenn wir den abschneidet oder Zeit von dem abschneidet, dann wird uns das auf die Füße fallen. Das wird uns nicht gut tun. Und wir machen den Feind nur noch mächtiger. Und ich kann auch Angst verstehen, wenn man sagt, man hat vielleicht Angst um den Arbeitsplatz oder solche Dinge. Kann man auch schön reden, wie ich vorher gesagt habe. Wenn man sicheren Arbeitsplatz hat, kann man sagen, ja gut. Aber auch da ist die Frage, wenn dann das Stresslevel immer höher wird und du denkst, du musst nur noch leisten und das und das und das, dann ist auch die Frage, ob das der Weg Gottes ist. Von der Vernunft her war Hiskias Entscheidung, vielleicht einen Deal mit den Babyloniern zu versuchen, vielleicht gar nicht so dumm. Was blieb ihm auch anderes übrig? Sie waren nun mal klein, die werden überrennt, so oder so. Dann kann er auch noch das Gold denen geben. Menschlich gesprochen. Aber die menschlichen Entscheidungen, die wir treffen, sind oft nicht die, die geistlich richtig sind. Und die Geschichte geht so aus, das will ich euch auch nicht vorbehalten, dass ein großes Wunder passiert. Dass die Babylonier in die Flucht geschlagen werden. An einer Stelle heißt, dass ein Engel kam, an einer anderen Stelle heißt, dass er Gedanken gekriegt hat, dieser König, den der Sanherib, dass er von einer anderen Stelle angegriffen wird. Dieses Problem hat Gott beseitigt auf eine übernatürliche Weise. Zumindest auf eine Weise, wo sich das Volk Juda gar nicht mehr drum kümmern musste. Und der Feind wurde in die Flucht geschlagen. Und ich glaube, dass das auch bei uns so sein wird. Dass unser Feind in die Flucht geschlagen wird, da, wo ich mich meinem Bruch mit Gott stelle in dieser Zeit, Jesus neu um Vergebung bitte, ihm sagt, Herr, komm, ich brauche Erlösung aus dieser Situation. Ich gehe unter in diesem Stress und in diesem Druck, der jetzt hier herrscht. Und ich bekenne auch, dass ich vielleicht in meine Angst auf dem Thron sitze, wie auch immer, wo ich das tue und dann noch Gemeinschaft suche und mir nicht der alleinige Weg denkt, dass der reicht, dann bin ich sicher, dass der Feind in die Flucht geschlagen wird. Ich würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du echt versprochen hast, dass du uns nie verlässt. Und ich danke dir, dass dein Geist ja ein Geist der Treue ist. Dass dein Bund ein Bund der Treue ist. Der neue Bund, den du geschlossen hast, hast du selber gesagt, der liegt in deinem Blut und in deinem Leib. Herr, und ich danke dir, dass der neue Bund in unserem Scheitern und trotz unserem Scheitern existiert. Und wir rufen dich aus, dass du einfach jetzt wirklich neu auch die Herzen, die jetzt angesprochen sind, berührst, in deren Tempel des Versagens, Herr, reinkommst mit deiner Gegenwart, deiner Kraft. Ich danke dir, dass da Ausweg ist, dass keine Situation auswegslos ist bei dir. Und ich danke dir, dass du uns nicht Fehler vorhältst, sondern dass du es liebst, wo wir uns mit unseren Fehlern an dich kleben. Und ich danke dir, dass du es liebst, Gemeinschaft tief zu bauen. Und wir legen einfach auch unsere Kreise, unsere geistliche Gemeinschaft in deine Hand. Ich danke dir, dass du uns Mittel und Wege gegeben hast, uns auch virtuell zu begegnen zumindest. Und ich bete echt, dass du uns ja, so eine starke Gemeinschaft machst, Herr. Ich danke, du bist letztlich derjenige, der starke Gemeinschaft ausmacht, weil du dich dazu stellst, weil du derjenige bist, der Jesaja zu Hiskia schickt, ihn zu ermutigen und umgekehrt, Herr. Und da bete ich einfach, Jesus, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Erlösung und ich bete echt, dass du jetzt jeden anrührst und ihm neue Hoffnung gibst und Mut gibst, wirklich in diesen Tempel des eigenen Versages auch zu gehen und nicht weiter auf der Flucht zu sein. Amen.